Vielleicht zunächst eine grobe politische Einordnung. Wer war denn der Qasem Soleimani, der nun durch eine amerikanische Drohne getötet wurde und durch den sich da jetzt so ein internationaler Konflikt einmal mehr entzündet? Wo stand er da in den politischen Koordinaten des Nahen Ostens?
Ja, Qasem Soleimani wird ja immer wieder als mächtigster Mann im Nahen Osten oder als besonders mächtiger Mann im Nahen Osten bezeichnet. Er war der Führer der sogenannten Kutsch-Brigaden der Revolutionsgarden. Und vielleicht ganz kurz einmal dazu, wer sind eigentlich die Revolutionsgarden? Das wird sozusagen hier ja auch häufig nicht so richtig beleuchtet in den Medien. Die Revolutionsgarden sind schon in der Verfassung der Islamischen Republik Iran von 1979 als ideologische Armee bezeichnet worden, welche nicht nur die Landesgrenzen verteidigen soll, sondern auch mithilfe des Dschihad und in Übereinstimmung mit dem Koran, da werden dann Koranverse zitiert, die Geltung des göttlichen Gesetzes in der Welt durchsetzen soll. Das heißt, sie sind explizit und erklärtermaßen keine Verteidigungskräfte, sondern sie sollen die islamische Revolution in die ganze Welt letztlich tragen. Und diese Revolutionsgarden haben also die Aufgabe, sozusagen auch im Ausland tätig zu sein. Und da war Qasem Soleimani ein wichtiger Leiter von bestimmten Einheiten der Revolutionsgarden, eben der sogenannten Kutsch-Brigaden. Das ist eine Eliteeinheit der Revolutionsgarden, die ungefähr 15.000 Mann umfasst und die ist für die Auslandseinsätze zuständig. Und was das letztliche Ziel der Kutsch-Brigaden ist, zeigt schon der Name. Kutsch ist nämlich der arabische Name für die Stadt Jerusalem. Und diese Stadt wollen die Kutsch-Brigaden letztlich erobern und das heißt Israel zerstören. Palästina soll ein muslimischer Staat sein aus ihrer Sicht und im Nahen Osten hat dann eine jüdische Souveränität keinen Platz. Das heißt, die Zerstörung Israels zeigt schon der Name an, die Kutsch-Brigaden der Revolutionsgarden. Und von dieser Einheit war Qasem Soleimani eben der Führer. Und er hat als zentraler Drahtzieher die iranischen Bemühungen geleitet, sich in der Region militärisch zu etablieren. Und das heißt auch insbesondere hat er quasi Proxies, also Organisationen, die dem Iran zuarbeiten, in anderen Ländern aufgebaut, militärische Einheiten, unter anderem im Irak oder auch im Libanon. Dazu gehört die Hisbollah, die schon sehr lange existiert, vom Iran ausgerüstet, finanziert und angeleitet wird im Libanon und eben auch verschiedene schiitische Milizen, die im Irak tätig sind und dort iranische Interessen durchsetzen, militärisch. Diese ganzen Terrororganisationen, sehr viele verschiedene schiitische Organisationen wurden von Soleimani angeleitet und geführt. Und als solcher, als dieser Drahtzieher sozusagen galt er und insofern hatte er eine sehr wichtige Stellung im Machtgefüge des iranischen Regimes.
Und genau dort im Irak hielt er sich ja auch gerade auf, als er getötet wurde. Und daneben, dass Qasem Soleimani ein Führer der Kutsch-Einheit war, heißt es ja auch andererseits, dass er eine wichtige Funktion innerhalb des Herrschaftsgefüges des Iran inne gehabt hat. Welche Rolle hat er da vielleicht außerdem noch gespielt, abgesehen dessen, dass er halt zu einer Eliteeinheit der iranischen Revolutionsgarden gehörte, dieser Vorstand und damit vor allem in Richtung Irak und Libanon koordiniert und angeführt hat?
Also Soleimani war insbesondere wichtig für das iranische Regime in der Ausweitung des Einflusses des Iran in der Region. Und insbesondere war sein Plan, einen schiitischen Korridor zu etablieren, der dem Iran ein Einflussgebiet sichert vom Iran bis hin zum Mittelmeer. Das heißt, über den Irak, den Libanon und in Syrien den iranischen Einfluss so weit auszuweiten, dass iranische Einheiten nicht nur das Mittelmeer erreichen können und diese gesamte Region militärisch kontrollieren und eben auch wirtschaftlich ausbeuten können. Das ist auch ein Aspekt, der sozusagen in den deutschen Medien nicht so stark beleuchtet wird, dass die Revolutionsgarden eben auch über ein großes Wirtschaftsimperium verfügen, insbesondere auch im Iran selbst, wo sie die zentralen Infrastruktur des gesamten Landes beherrschen, militärische Einrichtungen, aber eben auch große Bauimperien überwachen. Und diese ökonomische Struktur wird eben auch jetzt eingesetzt oder soll eingesetzt werden, um Syrien zu erschließen und für iranische Interessen, kann man sagen, auszubeuten. Und dieser Korridor, den das iranische Regime errichten will, dieser schiitische Korridor, diese Planung und Durchführung wurde ausgeführt eben unter der Oberaufsicht und der Planung von Qasem Soleimani. Und das war sozusagen eigentlich seine zentrale Rolle. Da war in dieser Hinsicht war er der zentrale Drahtzieher und in dieser Funktion war er für das iranische Regime auch besonders wichtig. Das bedeutet eben auch, dass iranische Einheiten direkt bis an die Grenze Israels vordringen konnten. Und das ist natürlich eine besondere Gefahr für Israel. Es wurden von iranischen Stellungen in Syrien aus, wurden Drohnen abgeschossen in israelisches Gebiet. Und diese Gefahr ist wirklich groß. Und für diese Planung stand Soleimani auch.
Soleimani, der nun durch eine amerikanische Drohne getötet wurde, durch eine US-amerikanische, und das ist nun ein großes Thema in der Weltöffentlichkeit, wird diskutiert, wie seine Eliminierung zu bewerten ist. Und interessant wäre nun vielleicht auch auf die Reaktionen innerhalb des Irans zu schauen. Auf der einen Seite gab es nun so einen Trauerzug für ihn, für den General, bei dem es auch zu einer Massenpanik kam. Das ist gestern in der Berichterstattung gelandet. Auf der anderen Seite gibt es ja aber im Iran auch fortschrittliche Kräfte, kurdische Aktivisten, Feministinnen, Gewerkschaften, Gewerkschaftlerinnen, säkulare Kräfte, einfach eine Opposition, die da auch immer mal mit Protesten so ein bisschen in eine Weltöffentlichkeit mal rücken konnten. Viel weiß man aber davon nicht. Was haben Sie da vielleicht für einen Einblick, wie in diesen Kreisen Soleimanis Tod aufgenommen, bewertet wird oder überhaupt sozusagen diese aktuelle Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran?
Also es ist so, jetzt, wenn wir jetzt in die Medienbilder uns anschauen, sehen wir natürlich eine massenhafte Mobilisierung des Regimes, die ihre Trauerzüge für Soleimani organisiert. Und das sind teilweise sehr große Menschenmengen, die da in diesen Bildern zu sehen sind. Da muss man aber zu wissen, dass das Regime natürlich, es handelt sich ja im Iran um eine Diktatur. Und gerade jetzt, also die solche Massenaufzüge perfekt sozusagen inszeniert und beherrscht, diese Dramaturgie quasi perfekt beherrscht. Und gerade in den letzten Monaten, also im November und Dezember, haben wir ja gesehen, dass es sehr starken Protest im Iran gab, im Land, und dass an sehr vielen Stellen Menschen gegen die Korruption und gegen die islamistische Führung, Misswirtschaft und auch wegen der wirtschaftlichen desolaten Lage auf die Straße gegangen sind. Also es gibt einen sehr großen Anteil in der iranischen Bevölkerung, die dieses Regime einfach satt haben und im wahrsten Sinne des Wortes für bessere Zustände auf die Straße gehen und dabei ihr Leben riskieren. Wir haben gesehen, dass daran sind auch bestimmte Einheiten der Revolutionsgarden beteiligt, dass diese Proteste mit äußerster Brutalität niedergeschlagen worden sind. Wir haben erschreckende Bilder gesehen, dass Menschen teilweise aus Hubschraubern einfach abgeknallt worden sind, kann man sagen. Das heißt, die Repression, das ist massiv und das Regime hat mit aller Stärke zugeschlagen. Und unter diesem Eindruck dieser absolut brutalen Niederschlagung jeglichen friedlichen Protestes stehen die Menschen im Iran jetzt. Und jeder weiß, dass wenn er oder sie jetzt auf die Straße geht, dass das bedeutet absolute Gewalt. Also es ist im Moment einfach nicht möglich, gegen das Regime jetzt Proteste zu organisieren, ohne wirklich sofort sein Leben zu riskieren. Und es ist auch so, dass diese Massenproteste organisiert werden, indem man Menschen zwingt, also Staatsangestellte, Beamte, Schüler, Sicherheitskräfte, all diese Menschengruppen werden gezwungen, an den Protesten teilzunehmen. Es werden Busse organisiert aus ländlichen Regionen, aus kleinen Städten, wo Menschen versprochen wird, dass sie einen ganzen Tag verpflegt werden oder wenn sie an diesen Protesten teilnehmen, und insbesondere ärmere Menschen gibt es auch, die daran dann teilnehmen. Also das heißt, diese Protestzüge sind inszeniert und teilweise sind die Menschen gezwungen worden. Natürlich gibt es auch Anhänger des Regimes. Sie haben natürlich ihre Basis sozusagen auch eben in diesen relativ großen Basij-Milizen, die für die Revolutionsgarden arbeiten. Diese Basis gibt es. Aber es gibt eben auch eine sehr breite Opposition und sehr breite Missstimmung. Und nur ist es im Moment extrem schwierig für diese Gruppen, sich offen zu äußern. Trotzdem gibt es sozusagen auf Twitter, trotz der großen Gefahr, allein schon wegen Tweets verfolgt zu werden, jetzt den Hashtag Iranians detest Soleimani, das heißt Iraner verachten Soleimani. Diese Äußerung gibt es auch, trotz großer Gefahr. Und ich denke, dass die Ablehnung relativ groß ist unter all denjenigen, die für Demokratie im Iran kämpfen, denn die Revolutionsgarden sind eben auch zuständig für die Niederschlagung der Proteste. Und gerade in den letzten Wochen und Monaten haben eben die Revolutionsgarden gezeigt, dass sie das Leben von all denjenigen, die für einen freieren Iran stehen, nicht achten und sind eben entschlossen vorgegangen, also mit großer Repression. Und deswegen denke ich, werden wir andere Bilder sehen, wenn diese Stimmung im Moment, diese massive Unterdrückung von jeglicher Opposition, wie sie im Moment herrscht, dieses Klima der Angst sich legt.
In der Weltöffentlichkeit ist ja nun die Möglichkeit einer kriegerischen Konfrontation zwischen Iran und den USA sehr präsent. In der Nacht hat der Iran da auch noch mehr Belege dafür geliefert, indem nämlich ein Vergeltungsschlag verübt wurde, so heißt es, auf US-amerikanische Militärbasen im Irak. Und außerdem als Reaktion auf die Eliminierung von Soleimani hatte ja der Iran auch angekündigt, dass er sich von jetzt ab nicht mehr an das internationale Atomabkommen halten wird und dass für ihn keine Begrenzungen mehr gelten, was die Urananreicherung betrifft. Nun ist genau das das große Thema der Initiative Stop the Bomb, die seit Jahren ja vor der Möglichkeit warnt, dass der Iran eine Atombombe erlangen könnte. Das heißt, wie ist da nun dieser aktuelle Konflikt von Seiten der Initiative Stop the Bomb einzuschätzen bzw. zu bewerten, was da gerade passiert ist und sich abzeichnet in einem Konflikt zwischen den USA und dem Iran?
Also der Deal, das Atomabkommen mit dem Iran ist jetzt tot, kann man sagen. Das ist quasi am Ende. Und die USA hatten sich zurückgezogen aus dem Atomabkommen im Jahr 2018. Und die Europäer haben an diesem Abkommen aber festgehalten. Dann hat der Iran schon in den vergangenen Monaten gegen verschiedene Vorgaben des Vertrags verstoßen, und nun mit dieser Ankündigung, sich nicht mehr an das Abkommen zu halten, kann man sagen, dass dieses Abkommen jetzt Geschichte ist. Jetzt kommt es darauf an, also Sie haben das angesprochen, wir als Kampagne Stop the Bomb haben dieses Nuklearabkommen aus verschiedenen Gründen immer wieder kritisiert. Das liegt zum einen daran, dass die Infrastruktur des iranischen Atomprogramms eigentlich intakt gelassen worden ist. Es liegt daran, dass bestimmte Fristen formuliert worden sind, die die Auflagen beschränken, des Iran weiter am Atomprogramm zu arbeiten. Das heißt, in wenigen Jahren schon würden die Verbote sozusagen, bestimmte Komponenten des Atomprogramms weiter, an denen weiter zu arbeiten, auslaufen. Das Waffenembargo, das vorgesehen ist im Rahmen des Atomprogramms, läuft in diesem Oktober schon aus, Oktober 2020. Das heißt, dieses Nuklearabkommen, dieser Deal mit dem Iran hat, wenn überhaupt, nur eine mittelfristige Sicherheit verschafft und hat die generelle Infrastruktur in Kraft gelassen. Das heißt, wir haben immer davor gewarnt, dass der Nukleardeal das Atomprogramm auf die Dauer eher zementiert, als dass es das wirklich bekämpft. Denn eine komplette Verbot der Urananreicherung war nie vorgesehen. Nun ist dieser Deal sowieso Geschichte. Und nun wird es darauf ankommen, was passiert jetzt. Die USA haben ja im Prinzip signalisiert, oder das ist ja das Ziel der Administration in Washington, einen neuen Deal, einen besseren Deal zu erreichen. Und es wird jetzt darauf ankommen, auf die Entschlossenheit sozusagen des Westens, also der USA und der Europäer, eine wirkliche Sicherheit durchzusetzen, die es bisher unter dem Nukleardeal nicht gab. Und hier ist Entschlossenheit gefragt, weil das Szenario, dass es ein islamistisches Regime in Teheran gibt, das über eine Atomwaffe verfügt, ist ein absolutes Horrorszenario und das muss verhindert werden, weil das wäre für die ganze Welt gefährlich, nicht nur für Israel. Und deswegen ist es jetzt sehr wichtig, dass auch die Europäer einsehen, dass hier stärkerer Druck auf das Regime ausgeübt werden muss, damit so ein Szenario nicht eintritt, aus unserer Sicht.
Und wenn wir da jetzt auf von sozusagen der Forderung an die Europäer vielleicht blicken auf die konkret deutsche Regierung und wie die bislang reagiert auf die letzten Tage und Ereignisse zwischen Iran und den USA, da warnt man ja vor einer Eskalation. Man will alle Möglichkeiten der Diplomatie ausschöpfen und zieht aber vorsichtshalber auch deutsche Soldaten aus dem Irak zurück. Stop the Bomb weist ja als Initiative auch immer wieder auf wirtschaftliche Beziehungen von Deutschland oder auch Österreich gegenüber dem Iran hin. Wie sind da diese aktuellen Reaktionen zu bewerten, zum Beispiel Soldaten aus dem Irak erstmal abzuziehen und Mittel einer Diplomatie zunächst auch ausschöpfen zu wollen? Was heißt denn das?
Ja, Heiko Maas hat, genau, das haben Sie erwähnt, darauf hingewiesen, man will eine Deeskalation verhindern, man will direkte Gespräche mit Iran führen, man will sich aber auch abstimmen im Rahmen der EU. Das heißt erst einmal, also dass die Linie noch nicht ganz klar ist, denke ich, aber es ist abzusehen, dass die Bundesregierung sich nicht eindeutig an die Seite der USA stellt und das kritisieren wir. Es ist jetzt sehr wichtig, dass der Westen geschlossen gegen das iranische Regime auftritt und anders können Erfolge sozusagen oder kann Sicherheit nicht garantiert werden. Das ist nicht möglich. Also Kompromisse mit dem Regime, das hat die Vergangenheit gezeigt, sind nicht möglich, weil dieses Regime hält an seinem Atomprogramm fest als Absicherung seiner Politik. Und die Zugeständnisse, das finde ich sieht man sehr deutlich an der Situation im Juli 2015, direkt nach Abschluss des Atomabkommens. Da hat man gedacht, also hat die Bundesregierung gedacht, dass nun mit dem Abschluss des Atomabkommens eine Zeit angebrochen ist, in der Partnerschaft mit dem Iran möglich ist. Sigmar Gabriel ist als erster westlicher Wirtschaftsminister, in den Iran gereist, mit einer ganzen Reihe an wirtschaftlichen Angeboten im Gepäck. Und zur gleichen Zeit, und das finde ich sehr symbolisch, reiste Qasem Soleimani nach Russland, um mit Putin die Strategie im Syrienkrieg zu besprechen. Und dieser Syrienkrieg ist in der Folge eskaliert. Und finanziert wurden diese militärischen Schritte in Syrien zur Kontrolle Syriens mit frei gewordenen Geldern, die frei geworden sind, Milliarden, die freigegeben wurden an eingefrorenen Geldern im Rahmen des Atomdeals. Das heißt, dass die Politik der Zugeständnisse das Regime nicht mäßigt oder moderater macht, sondern im Gegenteil, dass durch diese politische Legitimation einer Partnerschaft mit dem Iran das Regime sich ermutigt fühlt, seine expansive Politik weiterzuführen. Und diese Einsicht muss es geben, dass man erkennt, dass es eine Illusion ist, dass das Regime, das iranische Regime sich durch Zugeständnisse mäßigt. Im Gegenteil, sie fühlen sich ermutigt, sie werden stärker und deswegen muss man jetzt anerkennen, dass diese Politik gescheitert ist. Und man muss einfach klare Linien setzen in der Außenpolitik, was man diesem Regime nicht weiter durchgehen lässt. Und dazu gehören eben die Angriffe, die Drohung gegen Israel. Dazu gehört diese terroristische Außenpolitik in der Region, die Einmischung in andere Länder, die in Syrien eben zu einer ganz, ganz schrecklichen Lage geführt hat, 500 Millionen Tote 500.000 Tote, Entschuldigung, Millionen Vertriebene und das Land ist zerstört. Also diese Politik hat der Iran zu verantworten und wir müssen sehen, dass Zugeständnisse eben nicht möglich sind. Es muss klare Grenzen geben und ich erwarte, dass die Bundesregierung oder ich hoffe, dass die Bundesregierung das jetzt einsieht und da sich an die Seite der USA stellt, weil nur gemeinsam mit einem starken Westen, mit einem starken demokratischen Ländern, mit einem starken Verbund ist es möglich, dieses Regime einzudämmen.